einen wunderschönen guten Abend und frohe Weihnachten, je nachdem, wann ihr diesen Podcast euch anhören werdet. Wir von Gamers Global, wir wollten zum Jahresabschluss dieses wunderbaren Spielesjahres 2011 uns noch einmal zusammensetzen und diesmal in einer etwas größeren Runde, um über unsere Tops und Flops des Jahres 2011 zu reden und natürlich, um euch ein bisschen Hörmaterial für die flauschigen, kuscheligen Weihnachtsfeiertage zu bieten. Und zu diesem Anlass haben sich mit mir versammelt der Benjamin.
Hallihallo.
Der Bernd.
Servus.
Der Fabian.
Abend.
Der Jonas.
Hallo.
Der, ja, Labrador. Hallo.
Ja, ihr dürft mich ruhig Ernst nennen. Hallo zusammen.
Hallo Ernst. Der Mann, der sich anhört wie ein jugoslawischer Schnaps. Martin, hallo.
Hallo.
Und natürlich der Philipp, hallo.
Hallo.
Habe ich jetzt jemanden vergessen?
Ja, den Alex. Hallo Alex.
Ja,
hallo.
Genau, ja, ich natürlich auch. Und ja, also ihr hört schon eine ziemlich große Runde diesmal, aber bevor wir so anfangen, um nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen, wollen wir uns einem ganz aktuellen Thema widmen, wo wahrscheinlich auch viele von euch das gerade spielen, beziehungsweise in der Warteschleife hängen und nicht wissen, was sie tun müssen und deshalb denken, höre ich doch mal den Gamers Global Podcast, nämlich The Old Republic, das neue MMO von BioWare. Wer hat's gespielt?
Ich bin gerade dran, das zu spielen.
Martin, dann erzähl doch mal so ein bisschen von deinen Erfahrungen, wenn man es geschafft hat, nach 7 Stunden Warteschleife die Welt von Star Wars Old Republic zu betreten.
Ja, also ich habe ja schon beim Pre-Start angefangen, bin mit der Gilde auch direkt auf einem der ersten Server gelandet und das hat soweit alles wunderbar funktioniert. Das Spiel ist, wie auch schon in der Beta, toll. Das einzige Problem ist, und das ist halt auch ziemlich schon breit getreten in der Community, die Politik von BioWare bezüglich der Server ist, sagen wir mal, nicht transparent. Das heißt, im Moment sind die Warteschleifen zur Primetime bei guten 2 bis 3 Stunden auf den populären Servern. Zum Launch haben sie noch ein paar Server dazugetan, die jetzt auch schön leer sind. Aber man will ja mit seinen Leuten spielen, mit der Gilde. Man hat gegebenenfalls schon angefangen und hat schon irgendwie ein Level erreicht. Und wenn man halt gerade als arbeitender Mensch abends nach Hause kommt und dann erstmal 1-2 Stunden in der Warteschlange oder länger sogar warten muss, dann ist man dadurch natürlich nicht so wirklich glücklich. Wenn es sich überhaupt lohnt. Wir wissen jetzt halt noch nicht, wann BioWare was dagegen tut. Bisher wird nur gesagt, ja, wir wissen, dass es das Problem gibt. Aber es wird noch nicht wirklich gesagt, was dagegen getan wird. Und ja, es ist halt, weiß halt nicht, hören jetzt wirklich Dutzende von Leuten, Tausende von Leuten auf, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Der Geduldsfaden ist wirklich stark strapaziert. Und ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, der irgendwie schon drauf und dran ist, das Spiel zu deinstallieren.
Ich bin ja nicht so MMO erfahren. War das denn bei anderen Spielen am Anfang auch so? Oder ist das ein generelles Problem, dass man diese lange Wartezeiten sind? Oder ist das einfach nur, weil die da bei BioWare was Neues ausprobiert haben mit diesen Servern?
Also grundsätzlich ist das natürlich etwas, was man bei jedem MMO beim Start hat oder auch hatte. Also jetzt gerade letztes Jahr bei Rift war es auch so, dass man irgendwie eine Stunde warten musste und halt auch bei anderen, auch bei World of Warcraft, als es damals gestartet ist, gab es Warteschlangen. Heutzutage natürlich nicht mehr. Es ist normal, dass es so ist. Aber gerade BioWare hatte so viel Vorlauf. Die haben diesen Stresstest gemacht letzten Monat, in dem irgendwie, wie waren es, über 1 Million Spieler dran teilgenommen haben an einem Wochenende. Und die haben das mit diesem Early Access, mit Wellen, die Spieler auf die Server draufgelassen, damit eben sowas nicht passiert. Und es ist trotzdem passiert. Und das größte Problem ist halt, dass niemand weiß, ob die wirklich was dagegen tun. Es wird mehr oder weniger nur gesagt, ja, wir warten, wie sich das pendelt sich ein. Es werden halt neue Server dazugestellt, aber es wird halt nicht die Kapazität der Leute, die gleichzeitig drauf sind, auf einem Server erhöht. Es wird nicht mehr Power in einen Server reingesteckt.
Ja gut, aber angenommen, man schafft es halt nach 1 bis 2 Stunden auf dem Server, wie sieht es denn dann aus? Also lohnt sich die Wartezeit? Das ist ja dann vielleicht die weitaus wichtigere Frage, als je nach der Frage, was die eigentlich da im Hintergrund machen.
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja schon getestet, 8,5. Das Spiel ist soweit, zumindest in den ersten 30 Leveln, von denen ich sprechen kann, sehr bugfrei. Ich habe schon gehört, dass es auf den späteren Planeten, auf Taris insbesondere, schon mal die eine oder andere Quest gibt, die verbuggt ist. Aber ansonsten läuft das Spiel flüssig. Ich hatte bisher bei über 30 Stunden Spielzeit nicht einen Crash, abgesehen vom 24-Stunden-Disco. Und bei meiner Freundin, die auch spielt, die hatte einmal einen Crash. Also das ist soweit sehr stabil. Lags haben wir eigentlich auch soweit keine. Ab und zu mal im PvP, wenn viel Action ist. Aber ansonsten ist das Spiel auch ziemlich lagfrei. Es macht super Spaß. Die Story ist da, die Stimmung ist da. Es sind sehr viele Leute da. Das heißt, man hat auch keine Probleme, mal eine Gruppe zu finden für die schwereren Quests oder für eine Instanz. Wie das Endgame-Content ist, das weiß man noch nicht. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die 50 sind. Das ist natürlich die spannende Frage, was macht man, wenn man mit dem Leveln fertig ist.
Also und, wie wichtig siehst du es an, dass wirklich alles vertont wurde dieses Mal? Also das ist ja schon ein großes Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe beim Stresstest, den du schon erwähnt hast, auch mal reingeschaut und die ersten 10 Level gespielt. Und ich muss sagen, nach der Anfangsstory habe ich dann schon bei einigen Questgebern so gedacht, boah, musst du dir das jetzt anhören? Eigentlich willst du doch nur weiter questen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, mit dem man wirklich Erfolg haben kann. Was sagst du denn dazu?
Also bisher macht mir das super Spaß. Das ist halt, es ist ein BioWare-Spiel. Natürlich, wenn man sowas nicht mag, wenn man mit Dragon Age, Mass Effect oder nichts anfangen kann, dann kann das schon abschrecken. Ich denke auch, dass einige Leute zumindest die Nebenmissionen, die man so kriegt, schon durchspacen, um einfach schneller durchzukommen.
Durch was?
Also auf die Leertaste drücken, um halt einen Kommentar zu skippen. Beziehungsweise einen Dialog zu skippen. Man kommt dann halt, also bei den Entscheidungen hat man immer noch nochmal den letzten Satz, beziehungsweise die entscheidende Frage zu der Entscheidung sieht man nochmal als Text. Das heißt, man kann mit der Leertaste sich halt wirklich durchklicken, nur noch die Frage lesen und dann entsprechend entscheiden. Aber gerade die Hauptstoryline von der Klasse, die ist einfach richtig gut gemacht. Das ist einfach eine Atmosphäre und Stimmung. Man will wissen, was passiert. Man will sich gar nicht ablenken lassen. Bei den anderen Quests ist das natürlich schon so, dass man da mal irgendwie was zu trinken holen kann, was Neues, oder mal auf Klo geht, während der Dialog läuft. Klar. Aber im Großen und Ganzen ist das schon super gelungen und man will wissen, wie es weitergeht, was passiert.
Also bei der Hauptstory fand ich das auch gut, aber dadurch, dass die so gut inszeniert ist, fällt es dann natürlich bei den Nebenquests ganz besonders ins Gewicht, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Wildnis eine Notrufnachricht erhältst per Hologramm von einem Menschen, der sagt, oh, seine Tochter sei ganz schwer krank und da müsste man was gegen tun und da brauche man ein Heilmittel. Aber da brauche man halt Zähne von einer ganz bestimmten Tiergattung für. Und nach dieser ganzen dramatischen Szene wirst du dann einfach losgeschickt, um mal wieder 6 Zähne zu holen und die dann da irgendwie abzugeben, um die Quest abzuschließen. Und das ist dann wieder so typisch MMO, dass es dann halt ganz besonders auffällt, dass hinter dieser ganzen Fassade halt letzten Endes doch mehr vom Gleichen steckt.
Ja, das stimmt. Aber viele Quests sind halt auch so, dass du die quasi beim Vorbeilaufen mitnimmst, mitmachst, während du deine Hauptquest machst. Ein Problem, das ich noch sehe, ist, dass man eigentlich zu wenig zum Kämpfen kommt. Also man ist teilweise so viel mit Dialogen und dem Hin- und Herlaufen beschäftigt, dass man gar nicht mehr wirklich so viel Zeit im eigentlichen Kampf verbringt.
Das ist natürlich schade, weil also der Kampf hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen in der Zeit, in der ich es gespielt habe. Das fühlte sich flott an, die Animationen waren ganz nett, Also nicht so dieser Stocksteife, ich drücke hier jetzt meine Nummerntastenkampf, den man sonst aus MMOs kennt, obwohl es ja eigentlich schon dasselbe ist. Aber irgendwie war es ganz nett inszeniert.
Ja, eigentlich ist es dasselbe. Viel Innovation ist da nicht, aber man hat halt die Soundeffekte gerade von den Lichtschwertern. Man hat Special Moves, wo man wirklich das Lichtschwert in den Gegner reinbohrt oder ähnliches. Das ist natürlich ein besonderes Feeling, das man dabei hat. Wie gesagt, halt die Sounds dabei und halt auch die Musik von der Stimmung her passt das. Du hast halt, wenn du irgendwie in ein schwereres Gebiet oder zum Endboss von einem Gebiet kommst, dann hast du eine Dramaturgie in der Musik. Das ist schon sehr cool inszeniert und passt. Und natürlich hast du Möglichkeiten wie Instanz, wo du fast nur kämpfst oder halt im PvP, wo die ganze Zeit Action ist, um das auszugleichen. Und ansonsten hast du auch, hat man mit dem Space Combat auch ein Minispiel eingebaut, leider halt nur für den Singleplayer. Das ist halt auch nochmal Abwechslung. Und Action macht auch sehr viel Spaß, trotz, ich weiß nicht, es sind bisher 6 Missionen, die man als auf einer Daily-Basis jeden Tag machen kann. Ich mache jetzt, glaube ich, den 4. Tag hintereinander. Es macht immer noch super viel Spaß.
Also um es mit den Worten von Andreas Möller zu sagen, vom Feeling her hast du ein gutes Gefühl beim Spiel.
Also ich hoffe, dass die das mit den Warteschleifen zügigst hinkriegen, weil wenn nicht, glaube ich schon, dass einige Leute abspringen werden, der Geduldsfaden reißt.
Ach ja Gott, das ist aber normal, dass am Anfang immer ganz viele besonders laut schreien, Skandal, will mein Geld zurück, Arschlöcher und was auch immer und nachher kommen sie trotzdem wieder. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nur so ein möglichst lautes Aufschreien und dann, wenn sie die Wartezeiten erledigt haben.
Ne? Bitte was? Ich sag, das ist wahrscheinlich sogar das der Grundstock, auf dem das Konzept von Blizzard aufbaut. Die kommen eh alle wieder.
Ja, so ist es doch immer. Also
apropos, kommen alle wieder, guten Abend und sorry für die Verspätung. Ist sehr peinlich.
Hey, hallo,
ja. Hi. Wen haben wir denn als User in der Leitung? Den Labrador Nelson.
Ja, den Ernst.
Erika Ernst heißt du genau, Ernst. Hi, Ernst.
Hi.
Wie alt bist du?
Ich bin mittlerweile 39.
Ah, das macht dich mir sehr sympathisch. Ich verrate aber nicht, wieso. Oder dass ich nächstes Jahr einen runden Geburtstag feiere.
Oh, wie rund denn?
Ja, 20.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Herr Langer, ein Held meiner Jugend.
Oh Gott, du weißt, dass Helden meistens enttäuschen, wenn man sie dann live am Ohr hat oder gar sehen muss. Aber zum Sehen musst du einfach immer nur nach unten gucken. Das irritiert auf Messen immer viele Leute, die meine Stimme hören, aber mich nicht sehen können. Ist auch mit Jonas schwer, der ist ungefähr doppelt so groß wie ich.
Oh.
Neulich war ein Bewerber da, der war 3-mal so groß. Da habe ich zu den Kniekehlen erstmal gesprochen. Ja, haben wir denn den Labrador schon vorgestellt, so spielerische Vorlieben und so weiter?
Dazu wollten wir gerade kommen.
Ah, perfekt. Dann frage ich nochmal aus, Bernd.
Was? Ja, nur zu.
Ja, erzähl doch mal. Also so die du kennst ja sicherlich aus den anderen Podcasts so die Standardfragen. Was gefällt dir gut an Gamers Global? Was gefällt dir weniger gut? Und aktuell für heute natürlich, was sind so deine Highlights und Flops für dieses Jahr, dieses Spielejahr 2011?
Ah ja. Ja gut, also an Gamers Global gefällt mir grundsätzlich das Konzept. Also das ist ja jetzt irgendwie so eine Floskel mittlerweile, das tolle neue Konzept. Aber ist wirklich so. Ich glaube, das hat Zukunft im Gegensatz zu anderen puren Redaktionsmagazinen. Weil ich glaube, das mit den Usern und Redakteuren ist ein hervorragendes Zusammenspiel. Also da ist für den Gamer eigentlich das Maximalste daraus zu holen. Mhm. Das ist so. Deswegen bin ich da auch gerne dabei, bin auch Abonnent, weil ich das gerne unterstütze, sowas.
Ne? Das freut uns natürlich.
Ja. Und jetzt zu den Highlights dieses Jahres. Also jetzt mal neben Skyrim, weil da bin ich leider ziemlich eingebunden. Da komme ich kaum fast nicht mehr raus und lasse da eigentlich zu viel nebenbei liegen. Aber ich habe ein bisschen Batman Arkham City angefangen, was mir sehr gut gefällt. Eines der absoluten Highlights des Jahres. Rage hat mir sehr gut gefallen, trotz allem, auch wenn die das, wenn viele das nicht so rund finden, warum auch immer, irgendwie, ne, aber mir gefällt es.
Eckig ist ja auch mal schön.
Ja. Und ich habe ein bisschen Anno angefangen, da weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das wirklich zu den Highlights des Jahres zählen soll. Ansonsten mal überlegen, Deus Ex fand ich ganz gut, ist auch schon wieder länger her, aber ist immer noch 2011.
Ja.
ansonsten, was hat mir noch besonders gut? From Dust hat mich irgendwie doch begeistert, muss ich sagen. Dieses Götterspiel. Shogun 2 wäre noch so ein Ding zu nennen. Das ist eines der besten Teile der Reihe, finde ich. Also sehr gut gelungen. The Total War war sonst nicht so mein Ding, aber da habe ich es dann doch entdeckt. Und dann natürlich Witcher 2, ein Meilenstein der Spielegeschichte. Nach Witcher 1 nochmal eins draufgelegt, sehr gut. Ja.
Ja, das ist ja eine ganze Menge.
Sagen wir mal, also Dead Island würde ich jetzt noch sagen. Oder darf man das überhaupt sagen? Ist ja in Deutschland gar nicht verkauft worden. Oder ist das?
Nee, sagen darfst du das schon. Du darfst nur nicht zum Kauf auffordern oder sagen, dass du, weiß ich nicht, dass jedem empfiehlst zu kaufen.
Verstehe.
Das ist eigentlich alles. Aber bis auf Dead Island bräuchten wir jetzt eigentlich unsere Top-Spiele des Jahres gar nicht mehr bringen. Aber nur so eine Testfrage, weil wir da intern etwas diskutiert haben. Fandest du auch Saints Row 3 so ein ziemlich geiles Spiel?
Saints Row, ich habe mal reingeschaut. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich glaub,
das reicht schon. Du musst dich nicht zwingen. Das war nur eine interne Diskussion. Du, und was mich aktuell interessieren würde, wir haben jetzt gerade die Stunde der Kritiker, haben wir es gewagt, kostenpflichtig sozusagen zu machen, wenn man sie gleich angucken möchte.
Ja.
Wie ist denn deine Meinung dazu? Weil es ist ja schon eher etwas Ungewöhnliches im Internet.
Ja, das ist zwar ungewöhnlich, aber also vorausgesetzt, es klappt auf Anhieb technisch prima, dann würde ich sagen, warum nicht? Aber da ich, als Abonnent kriegt man das ja zeitexklusiv, das fand ich auch super, aber hat wohl mit diesen 1080p nicht ganz so geklappt am Anfang. Also wenn das dann behoben ist, denke ich, habe ich jetzt nichts dagegen. Mhm. Und der Preis, also wer für die Einmalkäufer da 99 Cent oder was zahlt man da, ist okay. Also warum?
Der wahre Grund ist übrigens, also das Video gibt es in 1080p. Es wird in Firefox nicht abgespielt und wir sind relativ sicher, dass die Filegröße zu groß ist für Firefox. Aber der eigentliche Grund, warum man es nicht auswählen kann, warum wir auf 720 zurückgegangen sind, ist, dass der Player nur zwei Zustände kennt. Also der kann nur zwischen zwei Modi umschalten.
Stimmt. Und HD, ja.
HD haben wir halt jetzt mit 720 definiert. Es liegen tatsächlich auf dem Server eine 540er-Version und die 1080. Die konnten ja auch abgespielt werden auf dem Internet Explorer und Chrome und was weiß ich, so viel ich weiß. Aber wir können sie quasi nicht auswählen lassen. Und dummerweise, weil jetzt halt Weihnachten und Feiertage und so weiter ist, wird es wahrscheinlich bis Mitte Januar dauern, bis dieses ja eigentlich lösbar klingende Problem, da einfach noch einen Schalter einzubauen, dann tatsächlich gelöst ist. Also und dann wollte ich noch etwas loswerden im Namen unseres Technikpartners, dem das sehr am Herzen liegt, weil die 1080p so sehr ruckeln und sich ein User beschwert hat, dass es irgendwie mit seinem UMTS-Stick nicht läuft. Wir haben das ausprobiert. Das, was YouTube als HD 1080p verkauft, ist vielleicht nominell 1080p, aber unglaublich stark komprimiert. Wir haben quasi dasselbe File, also dieses SDK-File, haben wir bei YouTube hochgeladen und bei uns. Das Ausgangsfile ist genau 3 GB groß und bei unserem Technikpartner ist das resultierende File dann 2,7 GB groß. Und bei YouTube ist es 1,4 Gigabyte groß. Also das nur mal, also das war unserem, also dem Video-Provider war das sehr wichtig, das mal zu sagen, weil die sich natürlich auch was in ihrer Ehre da angekratzt fühlen. Also ja, unser HD ist das wahre HD. Wenn es denn mal laufen würde, dann irgendwann Mitte Januar.
Ja, aber es ist ja gut, die Info mal zu haben. Dann muss ich einfach nur den Browser wechseln. Dann ist ja super. Dann geht's ja.
Nee, aber momentan halt auch noch nicht, wie gesagt, weil es ist einfach nicht darstellbar. Es ist wie, wenn du zwar in dem Haus wohnst, die Familie HD wohnt ganz oben und die Familie 1080p ganz unten, aber leider hat die Familie 1080p kein Klingelschild. So ist es eher. Also sie wohnt schon dort, sie existiert, aber keiner merkt's und die ganzen Pakete werden stattdessen bei der Gamers Global Redaktion abgegeben.
Okay, in der Mitte wohnen. Zeige Geduld.
Also nachdem der Ernst ja jetzt doch schon einiges an Titeln genannt hatte und da er unser Gast heute Abend ist, genehmigen wir ihm das einfach mal, dass er so viele Titel aufzählen sollte. Aber ich würde einfach so für den Rest der Runde einfach mal sagen, sagt jeder einfach oder versucht zumindest einen Titel aufzuzählen, der ihm 2011 besonders gefallen hat und einen Titel, der ihm besonders nicht gefallen hat. Und das kurz zu begründen, einfach nur, um es übersichtlicher zu halten. Ansonsten haben wir nachher 40 Titel. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Was hat dir denn besonders 2011 gefallen oder nicht gefallen?
Ja, eigentlich so alles, was der Ernst auch schon genannt hatte. Skyrim, Saints Row fand ich gut. Was war noch? Batman, so die ganzen Top-Titel eigentlich, die sie ja Portal
2. Oh, stopp. Einen Titel? Einen?
Ja, sie wurden alle
dein,
schon genannt.
Dein Spiel des Jahres?
Skyrim.
Danke, das reicht doch schon. Das ist doch, okay. Jonas findet, Skyrim ist das Spiel des Jahres. Das ist doch mal eine Ansage.
Warum ist das denn ein Spiel des Jahres?
Weil ich in keinem Spiel dieses Jahr mehr Zeit verbringen konnte und gleichzeitig so viel entdecken konnte. Also für mich ist einfach, ich fand Oblivion fand ich super schon damals. Und ja, mit Skyrim ist eigentlich genau das gleiche Spiel wieder wie Oblivion, nur halt nochmal ein Stück besser in Sachen Charakterentwicklung, in Sachen Quests finde ich es gut. Also ich finde die Tiefe einfach in der ganzen Spielwelt ist klasse geworden.
Und so auf der Flop-Seite?
Also ich fand Brink fand ich ziemlich schwach dieses Jahr. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Letztendlich scheitert es halt daran, dass das halt nicht viele Leute spielen. Die Bots fand ich nicht gut. Also ich hab's, alleine kann man es halt nicht spielen. Alleine war es kein Spiel. Und im Multiplayer.
Da bin ich aber anderer Meinung.
Du bist anderer Meinung.
Ja, ich fand die Bots eigentlich ziemlich klasse.
Echt? Also mir haben sie nicht gefallen.
Also ich habe einmal mit Bots gespielt und dachte eine lange Zeit, dass ich mit echten Spielern spiele, weil die wirklich gut und einigermaßen vernünftig gehandelt haben. Und erst später fiel mir dann auf, dass das die ganze Zeit Bots gewesen sind. Also von daher verstehe ich das nicht, dass so viele Leute bei Brink die KI kritisieren, weil ich habe es jetzt nicht Ewigkeiten gespielt. Lange genug konnte es mich dann doch nicht fesseln, aber in der Zeit, in der ich es gespielt habe, da bin ich mit denen super klargekommen.
Ja, im Grunde, also wenn du es öfter länger spielst und so weiter, dann kommt dir halt schon irgendwie langsam so Sachen wie, die kommen mir halt ein bisschen überfordert einfach vor mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Themen. Die laufen halt in Sachen, wenn sie dir aufhelfen sollen, laufen sie halt auch gerne mal mir vorbei. Solche Kleinigkeiten, die halt sich dann, wenn du länger spielst, immer mehr bemerkbar machen und dann einfach stören.
Aber wo ihr es gerade von Bots habt, das bringt mich zu meinem Flop des Jahres, nämlich Transformers 3.
Oh. Ja, das ist so traurig.
Gerade ich hab mich darauf gefreut, super. Genau, weil du den Vorgänger hast du ja getestet, wenn ich mich nicht täusche. Und ja. Hab mir gedacht, jawohl, Transformers 3, einer meiner frühen Tests. Und dann dachte ich mir, Moment, jetzt muss ich nochmal Philipps Test lesen. Was war da alles? Wo ist das alles hin? Das ist so meine Enttäuschung des Jahres, um da mal reinzugrätschen mit den Bots eben.
Ja, das ist im Multiplayer irgendwie eine völlige Abkehr von dem, was im Vorgänger drin war. Also
ja, nicht nur, auch der Solo-Modus. Ich hab's schon gar nicht mehr so ganz im Kopf. Außerdem war es dann auch noch brachial kurz. Also ich glaube, ich war da in 4 Stunden durch. Wie gesagt, ich habe mich da auf ein schönes, nettes Actionspiel gefreut nach dem Test von dem Vorgänger und war dann mit ziemlich langem Gesicht davor gesessen.
Ja, schade. Besonders der Multiplayer war im letzten Jahr echt so meine große Überraschung. Der hat richtig viel Laune gemacht, die 3 Wochen, die das Leute gespielt haben. dann sind sie alle wieder zu den Modern Warfares dieser Welt übergegangen, hatte ich das Gefühl.
Ja, und zum Spiel des Jahres kann ich eigentlich auch nicht viel anderes sagen als Jonas. Mir geht's da mit Skyrim relativ ähnlich. Wenn ich Vielleicht, wenn ich Minecraft nicht schon Weihnachten letztes Jahr gezockt hätte, hätte ich das noch angebracht, weil da habe ich ähnlich viel Zeit drin versenkt. Aber ja, Skyrim ist schon ein Riesending.
Wie weit bist du? Also wie viel hast du schon gespielt?
Ach, ich nähere mich den 100 Stunden und ich habe sage und schreibe 7 Story-Missionen gemacht.
Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Man kommt in Skyrim wirklich nie zu dem, was man eigentlich machen möchte. Man setzt sich daran und sagt dann so, heute erledigst du diese eine Quest. Und dann kommt dir auf dem Weg irgendwie irgendein zufälliger Questgeber entgegen oder du findest mal wieder 3 Orte, die du noch erkunden möchtest und am Ende des Abends denkst du dir, ja, war schön hier, aber von dem, was ich eigentlich machen wollte, habe ich rein gar nichts geschafft.
Ja, das kommt ungefähr so hin.
Man schweift quasi gerne ab.
Ja gut, ich würde sagen, das machst du aber auch bei Skyrim teilweise automatisch. Zum einen wissen die Leute natürlich auch, dass die Story oder die Hauptquest in Oblivion nicht besonders umfangreich war. Und da ist das zum Stück weit auch einfach Vermeidungstaktik. Das hat ja zum Beispiel auch bei Gothic 3 damals ganz gut geholfen, wenn man nicht gemeint hat, man könne der ach so tollen Story folgen. Man hat sich stattdessen einfach mit Nebenquests rumgeschlagen. Aber da muss man natürlich klar sagen, da macht Skyrim einen wesentlich besseren Job und da lohnt sich die Erkundung auch. Und was man da teilweise für wirklich sehr, sehr kreative Quests findet, das ist schon erstaunlich, die Menge.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht, dass ich bisher auch nur ansatzweise in der Nähe vom Ende der Hauptstoryline wäre, aber was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass ich ja schon in deinem Test gelesen habe, Benjamin, dass das Ende der Hauptstory dann doch einfach so mittendrin ist. Es gibt keinen Abspann oder sonst was. Du wirst einfach wieder in die Spielwelt geworfen. Finde ich ein bisschen schade.
Man hätte auf jeden Fall mehr draus machen können. Also ich meine, auf der einen Seite sind sich die Leute immer dran, immer am Beschweren, egal ob es jetzt um einen Shooter geht oder ob es um ein Rollenspiel geht oder sonst irgendwas. Ja, alles viel zu linear und sonst irgendwas. Aber gerade um eine gute Story zu erzählen, brauchst du diese Linearität in gewissen Grenzen auch. Und aber das passt halt auch nicht so wirklich zu Skyrim. Ne? Da ist die offene Spielwelt natürlich auch erhobenes Spielprinzip. Ist also, wenn man so will, eigentlich fast nur konsequent, dass es offen endet.
Das ist richtig,
ja. Ja, nur so ein bisschen mehr als einfach nur, ja, jetzt ist die Hauptstory durch. Würde ich mir da schon wünschen.
Nee, wie gesagt, ich mag es im Prinzip auch lieber, wenn ich so eine ganz intensive Atmosphäre habe und, weiß ich nicht, in einem relativ... von mir aus relativ engen Pfadfolge und hier und da vielleicht mal ein bisschen abweichen kann, wie das zum Beispiel auch in Witcher 2 oder so ist. Das ist mir grundsätzlich sogar eigentlich ein bisschen lieber, wenn ich auch einen festen Helden habe, der sogar eine eigene Stimme hat und so weiter. Da kann ich mich persönlich noch intensiver ins Spiel reinbegeben, als wenn ich, weiß ich jetzt nicht, diese Individualisierung habe, wo viele eben meinen, ja, ich spiele jetzt wirklich mich hier oder das Wesen oder den Menschen, den Krieger, was auch immer. Der ich sein will in diesem Rollenspiel-Universum. Aber na gut, das ist dann halt eh vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks, was einem da lieber ist. Ich mag beides.
Martin, was möchtest du zu der Liste beitragen? Oder war für dich das Spiel des Jahres und dein Flop des Jahres?
Also Spiel des Jahres war für mich The Witcher 2. Ich hatte den ersten Teil erst Anfang diesen Jahres anfangen können, habe den dann auch pünktlich zum Vorstart von Teil 2 beendet, meinen Charakter direkt rein importieren können in den zweiten Teil und die Grafik war nochmal schöner, es hat weiterhin super viel Spaß gemacht, das war definitiv für mich das Highlight.
Hast du denn, also du hast Witcher 1 gespielt, hast du denn auch diese Bücher gelesen? Weil ich glaube, Fabian hatte das irgendwann mal in einem anderen Podcast erlesen, gesagt, dass er quasi The Witcher auf diese Bücher da aus Polen aufbaut. Habe ich das richtig in etwa in Erinnerung?
Ja, das stimmt. Ich habe sie aber nicht gelesen.
Also quasi, du kennst nur das Spiel in Anführungszeichen.
Genau. Okay. Ja. Es gibt auch einen Film auf DVD zu The Witcher. Aber den habe ich, also der heißt halt Geralt von Riva. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Ich glaube, den sparst du dir auch lieber.
Wieso, ist er auf Polnisch?
Das ist, ja, glaube ich, das eine polnische Produktion. Problem, aber, ja. Es ist aber wohl eigentlich eine Serie mit 10 Teilen und daraus haben die dann einen Film gemacht und natürlich fehlt da relativ viel Story.
Ja, das kann man sogar nicht sagen. Also der Film ist auf eines von diesen Romansammlungen. Es gibt ja sowohl Romane, ja, als auch so eine so Kurzgeschichtensammlungen im Prinzip zum Witcher. Und auf dem ersten Sammelband basiert dieser Film. Und deshalb hast du im Prinzip mehrere kleine Geschichten, die in diesem Film eben auch zusammengenommen sind, die zwar irgendwie miteinander verknüpft sind, aber da fehlen dann halt auch im Buch sozusagen die Übergänge. Und das hast du halt dann auch im Film.
Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwann werde ich mir den mal antun. Ich habe ihn auch, glaube ich, entdeckt in den Schnäppchen-News bei uns. Ja, das war auf jeden Fall das Highlight. Ich bin noch nicht durch. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, The Witcher 2 durchzuspielen. Aber soweit ich es gespielt habe, fand ich es super cool. Und das ist halt nur immer die Sache, wenn man sich da dran setzt, dann will man auch wirklich ein paar Stunden am Stück spielen. Und als arbeitender Mensch findet man nicht immer die Zeit dazu. Zumal es Singleplayer ist. Ne? Kommen wir zu meinem Flop. Oh, schwer. Ich würde sagen Mythos. Ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut. Ich hatte auch Hellgate London gespielt, fand es auch sehr schade, dass es offline gegangen ist. Und mittlerweile ist Mythos ja auch schon wieder offline. Ne?
Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht für Leute erzählen, die nicht wissen, was Mythos ist oder war?
Okay, ja.
Also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich, glaube ich, mal auf der Gamescom bei dem Publisher war und seitdem mit jeden Tag mit neuen PR-Meldungen dazu zugespammt wurde, aber nie mich dafür interessiert habe. Entschuldigung,
ja, also
wenn jetzt derjenige gerade zuhört, aber...
Also Mythos ist ein Action-MMO, das ist eigentlich eher, geht das in die Richtung von Diablo oder Torchlight. Ist halt als Side-Projekt beziehungsweise als kleine Testumgebung für Hellgate London eigentlich entwickelt worden. Ist dann aber als Hellgate London, beziehungsweise als... hießen sie doch gleich, Flagship Studio, pleite gegangen ist, haben sie die Rechte abgetreten, haben Runic Games, ist halt Runic Games entstanden und sie haben Torchlight entwickelt. In der Zwischenzeit hat sich ein japanischer, glaube ich, auf jeden Fall ein asiatisches Studio die Rechte gekrallt und Mythos fertig geschrieben. Es kam als Free-to-Play-Browserspiel raus, nicht Browserspiel, aber Free-to-Play-MMO. Ich habe es auch direkt gespielt. Es hat halt die guten Ansätze gehabt. Ich habe da 2 Stunden Spaß gehabt und nach 2 Stunden dachte ich mir, irgendwie ist das langweilig. Nee. Es fehlte so, dass das irgendwo das gewisse Etwas, um mich als Spieler dran zu binden.
Okay.
Deswegen ja, wäre es für mich das Flop.
Du scheinst nicht der Einzige gewesen zu sein, dem es so ging.
Ja. Ich glaube, wann sind die? Letzten Monat, glaube ich, sind die Server runtergefahren. Ich weiß nicht mehr genau.
Ja, Mythos hätte ich ja den Erfolg eigentlich fast schon so ein bisschen gegönnt, weil also das Schiff ist ja nun echt dermaßen oft untergegangen und hat Schiffbruch erlitten, dass mir das fast ein bisschen leid tut.
Sag mal, haben wir uns das damals auf der Gamescom gemeinsam angeguckt?
Ja.
Okay, das war das Spiel, ja. Aber hast du auch da jeden Tag von denen PR-Meldungen bekommen?
Ja, ja.
Und nie gelesen? Ja. Vielleicht hätten wir es mal machen sollen.
Ja, sie hat deine Mailadresse angegeben.
Ey, wir haben unsere Visitenkarten abgegeben und seitdem haben wir dann jeden Tag Mythos Pressemitteilungen und ich habe, glaube ich, nie eine gelesen. Tut mir leid.
Ja, mit meinem Top und Flop würde ich mich dann für heute auch verabschieden, damit ich noch mein Tagebuch fertig schreiben kann. Dazu bin ich nämlich noch nicht gekommen für The Old Republic. Und das ihr dann mittlerweile sicherlich längst gelesen habt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und viel Spaß bei euren Vorhaben zwischen den Jahren. Wir lesen uns.
Ciao. Hast du schön
gesagt. Ciao, Martin.
Ciao. Okay, bis dann.
So, nachdem der Martin sich jetzt also verabschiedet hat, dann würde ich sagen, möchte jemand freiwillig weitermachen?
Also mich würde ja mal dein Flop interessieren, weil es gab ja in diesem Jahr kein Saw-Spiel, das du testen konntest.
Ja, und, wo ich auch ein bisschen leicht enttäuscht war, aber es, wie gesagt, die Filmreihe ist ja leider drauf gegangen. Und da haben sie wohl auch gedacht, es ist auch keine gute Idee mehr, ein Spiel herzustellen. Mein Flop des Jahres, Duke Nukem Forever. So.
Oh.
Ich habe mich da durchgequält, ich habe es einmal durchgespielt und danach direkt verkauft. Und mich geärgert, dass ich das Geld, das Spiel zum Vollpreis bei Release gekauft habe.
Ich mag das immer noch sehr gerne.
Was magst du daran? Die veraltete Grafik, das schlechte Schießen, diese sinnlosen Ego-Perspektive, Jump-and-Run-Passagen, die infantilen Sprüche, das langweilige Level-Design, die immer gleichen Gegner, dass man nur zwei Waffen haben kann, dass sie in 14 Jahren nur zwei neue Waffen entwickelt haben, einen Multiplayer, der überhaupt nichts mehr mit dem von vor 14 Jahren zu tun hat. Bitte, sag's mir.
Das ist mir alles nicht groß störend aufgefallen. Ich mochte die Abwechslung. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Es gab immer was Neues zu tun. Es gab immer was anderes zu tun. Und eventuell ist da auch so ein bisschen, nostalgische Begeisterung dabei. Weil das Spiel echt so die 14 Jahre Ego-Shooter-Entwicklung sozusagen mitmacht und aufzeigt, die ich auch in meiner Gaming-Karriere oder wie auch immer man es nennen möchte, hinter mir habe, weil ich habe so ziemlich zu dem Zeitpunkt, als Duke Nukem Forever angekündigt wurde, das erste Mal meinen ersten Shooter gespielt und ich finde das super, da jetzt ein Spiel vor mir zu haben, von dem man nie mehr dachte, dass es überhaupt erscheinen würde und bei dem man wirklich merkt, wie in den ganzen Entwicklungsjahren die Entwickler sich immer wieder dachten, ach guck mal, das hier ist jetzt der neue, coole Shooter-Trend, das müssen wir jetzt auch irgendwie mit einbauen und natürlich ist das deswegen wie ein einziges Puzzle aus Versatzstücken von 14 Jahren, aber das hat für mich gerade den Reiz ausgemacht.
Und also quasi Duke Nukem Forever ist für dich so ein Sammelsurium der schlechtesten Ideen der letzten 14 Jahre, zusammengefasst in einem schlechten Spiel. Das ist natürlich gut, ja, warum auch nicht? Ein jeder hat so seinen Spleen, nicht?
Wieso denn schlechte Ideen?
Es ist keine gute Idee, einen Billardtisch in einem Spiel von 2011 aufzubauen, der die Physik-Engine von 2001 hat. Fangen wir doch mal damit an.
Komm, das ist doch nur aber auch absolute Nebensache. Ich meine,
nein, das ist keine Nebensache. Wenn ich in einem Spiel wie Skyrim 100 Stunden mit Nebenquests und Nebenmissionen verbringen kann, ohne einmal die Hauptmission anzufassen, dann muss es doch möglich sein, in so einem Spiel, was seit 14 Jahren in Entwicklung ist, wenigstens einen vernünftigen Billardtisch reinzubauen. Geschweige denn davon, irgendwie einen Basketball realistisch fliegen zu lassen. Das ist doch
ja, aber Moment, junger Kollege Hassel. Moment. Jetzt machst du aber einen typischen Kategoriefehler. Jetzt vergleichst du es mit Skyrim. Warum nicht gleich mit einer Sportsimulation? Vergleich's doch mal bitte mit allen anderen Shootern, die in diesem Jahr rausgekommen sind und sag mir, wie viele Billardtische du in anderen Shootern zählst. Du musst es mit Shootern vergleichen. Und da ist doch das einfach ein nettes Beiwerk, das dazu beiträgt, dass man Spaß hat, mal irgendwo anders drauf zu klicken.
Du sagst mir doch jetzt nicht ernsthaft, dass dir Spaß gemacht hast, diesen furchtbaren Billardtisch zu bedienen.
Also aber nein. Hallo, wirklich. Natürlich.
Leute, wie wollt ihr mich denn? Nein. Nee, also, nee.
Doch. Es hat mir auch Spaß gemacht, Körbe zu werfen.
Du wirfst dann quasi dem GTA auch vor, dass die Dart-Simulation keine ausgefeilte Dart-Simulation ist.
Die Dart-Simulation in GTA war wesentlich besser. Das war sogar mal eine vernünftige Dart-Simulation. Also das Einzige, was ich GTA vorwerfe, ist, dass mich dieser nervige Cousin Roman permanent angerufen hat in den Story-Missionen. Aber das ist ja was ganz anderes. Aber
I wanna go bowling, Cousin.
Naja, aber vielleicht sollten wir jetzt mal von Alex' Privatfehde mit Duke Nukem zu weiteren Geschichten gehen, oder? Sonst reden wir nur noch über Duke Nukem.
Wir haben 14 Jahre lang nur über Duke Nukem geredet, da kann man jetzt auch mal das gebührende...
Also ja, ich möchte nur sagen, ich hab's zum Vollpreis gekauft und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist es gerade wieder bei Steam für 4,99 € drin und ich bereue es trotzdem nicht, es mir schon Mitte des Jahres gekauft zu haben.
4,99 € ist der richtige Preis dafür.
Wirklich Spaß gemacht. Mir hat's wirklich Spaß gemacht.
Ja, der Duke hat schon seinen Charme. Irgendwie.
Ja, mach mal mit jemand anders weiter. Das führt ja jetzt zu nichts.
Was ist denn dein Spiel des Jahres, bevor du hier weitergibst?
ich sage Saints Row 3. Ganz okay. Einfach aus dem Grund, es ist genau das, was ich mir davon erhofft habe. Es ist Saints Row 2, nur nochmal ein Tick ausgefallener, noch ein Tick verrückter und auch eine Spur unmoralischer und einfach ab ins Vergnügen und denk nicht an die Moral und ans Gesetz und hab deinen Spaß. Und das ist einfach, das merkt man im Spiel in jeder Sekunde an. Technische Mängel hin oder her, aber es ist einfach ein gute Laune-Spiel. Und ich hab's jetzt noch nicht durch und ich hab's auch noch nicht allzu lange gespielt, aber ich bin jetzt schon wieder ziemlich hin und weg von dem Spiel.
Ich kann noch nichts dazu sagen, ich hab's noch nicht gespielt.
Ja, das ist gut.
Keine Widerrede ist auch gut.
Aber Jonas hat's doch gespielt, oder?
Ja, ich habe aber nichts dagegen zu sagen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es jetzt nicht als mein Spiel des Jahres sehen. Aber im Grunde ist es halt wirklich einfach das, was man sich von dem Spiel erwartet. Und komplett verrückt, komplett abgedreht, abwechslungsreich.
Ja, also so begeistert klingen die meisten Fans von Saints Row. Ich halte das Spiel ja für innerhalb der Gamers Global Redaktion für etwas überbewertet, weil es halt letzten Endes doch nur ein nicht so toller GTA-Klon ist. Ich glaube, da kommt sehr viel drauf an, wie man wirklich diesen, ich nenne es mal, Humor auffasst. Und wenn man diesen, ich nenne es mal, Humor mag, dann ist das sicherlich ein ganz tolles Spiel. Aber wenn man diesen, ich nenne es mal, Humor nicht so mag, dann weiß ich nicht, ob einem das so viel gibt. Also, aber es ist doch schön, dass es Spiele gibt, die etwas polarisieren. Den einen gefällt's, die anderen spielen lieber Duke Nukem weiter. Aber ich fand jetzt gerade nur Jonas, der es ja getestet hat und der es richtig gut findet. Ich fand sein Plädoyer jetzt gerade so ein bisschen unterkühlt. Also nicht nur, so engagiert wie Alex, wenn er über das Spiel redet. Ich sage nur,
nackt Fallschirm springen, mit Predator-Raketen das Ziel bombardieren und dann Maskottchen durch die Gegend schmeißen. Kann kein GTA.
Ja.
Nee. Können wir uns drauf einigen.
Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht trotzdem auf das neue GTA freue. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Können wir nächstes Jahr drüber reden. Fabian, möchtest du uns dein Spiel des Jahres nennen?
Eigentlich hätte ich auch den Witcher 2 genannt, aber nachdem Martin den schon erwähnt hat, dann weiche ich mal auf eine Plattform aus, die noch niemand genannt hat, und zwar auf die Wii. Ich sehe hier einen Chefredakteur mit,
Nein, klasse, Vielfalt! Kannst du einen Titel nennen, wo wir vielleicht Anzeigen dazu hatten oder so?
Also es geht um Xenoblade Chronicles.
Yeah! Dann Anzeigen. Sehr gut.
Dass ich mir erst vor kurzem bin ich jetzt dazu gekommen, mal reinzuschauen und konnte endlich die Wii wieder entstauben. War total begeistert, habe schon ziemlich viele Stunden reingesteckt, bin aber auch immer noch nicht durch, also bestimmt noch mehr als die Hälfte vor mir. Ja, ist einfach ein schönes Japano-Rollenspiel, was man auf der Konsole sich wünscht.
Mit einem großen Kampf auf Titanen zu beginnen, oder? Also das beginnt doch relativ bombastisch, oder habe ich das falsch mitbekommen?
Bombastisch für Wii-Verhältnisse, ja.
Ja.
Ja, also für die Wii ist die Grafik wirklich extrem ausgereizt.
Wie findest du das Kampfsystem? Das ist ja schon ein bisschen Abkehr von so normalen JRPGs.
Es wirkt anfangs irgendwie komisch, weil man ja auch von seiner Party nur eine Person direkt steuert und die anderen sozusagen eine AI-Steuerung haben. Aber wenn man sich kurz daran gewöhnt hat, dann ist es, macht ziemlich viel Spaß. Also man hat dauernd was zu tun. Es ist nicht so, dass man deswegen auf seine Kollegen warten würde. Das ist ganz gut durchdacht.
Dann werde ich mir das wohl demnächst auch nochmal besorgen müssen. Und ein Zeitbundle dazu kaufen, damit ich es auch irgendwann mal spielen kann.
Ja, uns kauft ihr auf jeden Fall einen Classic-Controller dazu.
Ja, den habe ich schon.
Und was hat dir nicht so gefallen dieses Jahr?
Das ist jetzt schwierig, nachdem ich eigentlich nur die Top-Titel gespielt habe. Mir hat am wenigsten gefallen von den Top-Titeln Skyrim, muss ich gestehen, aber...
Was? Du verstößt gegen die geltende Redaktionslehrmeinung? Hinfort!
Nein, aber das finde ich ja jetzt gerade mal interessant. Warum denn eigentlich? Also, wieso hat dich jetzt Skyrim nicht so vom Hocker gehauen?
Ja, das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich diese Art von freie Welt-Rollenspielen konnte ich noch nie so viel mit anfangen. besonders den Bethesda-Titeln bin ich noch nie besonders glücklich geworden. Also ich muss sagen, ich fand es auch nicht irgendwie ein schlechtes Spiel, was ich irgendwie keinem empfehlen würde, aber es ist einfach für mich nicht das, was ich unter einem Rollenspiel gerne hätte.
Du hast ja Witcher 2, wolltest du ja eigentlich nennen. Das heißt, du bist mehr so der Schlauchlevel und.
Genau, ich bin der Schlauchlevel-Fetischist.
Genau.
Hab gerne eine strickende Story und ja.
Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen den beiden Spielen. Also Witcher 2 setzt sich wirklich als Hauptfigur in eine sehr dichte Story. Und bei Skyrim muss man sie sich so ein bisschen im eigenen Kopf verarbeiten, habe ich das Gefühl. Und kann sie auch leicht mal in hunderten von Nebenquests verlieren. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr im relativ schlecht gemachten Questlog, was war denn jetzt hier eine Hauptquest? Das stimmt schon.
Oh ja.
Aber es ist doch geil, oder? Hier diese Welt und alles.
Ja, ich habe auch ein paar Stunden reingesteckt. Also es ist nicht so, dass ich sofort hier gesagt habe, ich will nicht mehr, aber ja.
Du hast es ein paar Stunden gespielt, aber dann hattest du einen Pfeil am Knie und dann konntest du nicht.
Ich glaube, Fabian hat sich einfach den Nude-Patch nicht installiert. Kein Wunder, dass es ihm keinen Spaß macht.
Oh, schnell Steam starten.
Benjamin, du warst so lange so ruhig.
Ja, also die meisten Spiele sind ja immer wieder genannt worden, aber mein persönlicher Favorit ist erstaunlicherweise noch offen geblieben, und das wäre in diesem Jahr wohl Arkham City. Das hat mir einfach mit Abstand am besten gefallen. Das ist einfach unglaublich stylisch. Die Spielwelt sieht super aus und versprüht einfach eine unglaublich tolle Film-Noir-Atmosphäre, die mich persönlich so an ein bisschen auch an die Tim Burton-Batman-Filme erinnert. Da mochte ich diese Atmosphäre auch besonders gerne und das fängt einfach hervorragend die Gegenspieler von Batman, die mit all ihrem Charisma und ihrem, sonstigen schurkischen Eigenschaften, die sie mitbringen, einfach ganz hervorragend ein. Und die Action stimmt und jede Menge Rätsel und jede Menge Sachen, die man entdecken kann, besonders auch für Fans der Comicvorlage, sehr interessant. Ja, einfach das Beste des Jahres, würde ich sagen. Erstaunlich, dass sie es überhaupt geschafft haben, Arkham Asylum noch zu toppen. Weil das war ja auch nicht so einfach.
Also in meinen Augen haben sie es auch nicht ganz geschafft. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ich finde Arkham City, ich habe es gespielt, ist auch ein super Spiel, gar keine Frage. Aber irgendwie hat mich Arkham Asylum noch einen Tick mehr gepackt. Weil Arkham City war mir einfach schon viel zu groß. Und ich habe mich permanent verlaufen bzw. verflogen und es war so viel um mich, da haben auf einmal Leute angefangen zu reden und ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist und war irgendwie Arkham Asylum, da habe ich irgendwie wirklich eine komplette Woche reingesteckt, um da wirklich alles zu erkunden, aber Arkham City, ich werde es jetzt wieder auspacken, nachdem die ersten Trailer jetzt hier für den neuen Batman-Film online gekommen sind.
Es ist im Prinzip das, über was wir gerade im Vergleich von Skyrim und The Witcher 2 schon gesprochen haben. Die weniger starke Linearität oder die größere Offenheit der Spielwelt, die verändert halt einfach das ganze Spielkonzept doch sehr deutlich. Und das ist eben das, was du gerade beschreibst. Der erste Teil war wesentlich linearer. Dadurch fällt natürlich auch das Backtracking, was ja beim ersten Teil von einigen Leuten ganz gerne kritisiert worden ist, auch wesentlich stärker ins Gewicht. Das hast du im Prinzip in Arkham City auch, aber da fällt es dir gar nicht so auf. Weil du halt auch mal einfach dann in die andere Ecke der Stadt fliegst und kannst da trotzdem noch was machen und eine Mission erfüllen, was du im ersten Teil im Prinzip ja fast gar nicht hattest, wenn es nicht gerade um die Riddler-Rätsel oder so geht. Und dass das nicht jedem so zusagt und manches doch wieder ein bisschen linearer gehabt hätten, wodurch die Story auch sicherlich wieder stärker zur Geltung gekommen wäre, kann ich gut verstehen. Mir hat der Wandel dahin aber auf jeden Fall besser noch gefallen, als es im ersten Teil der Fall war.
Was hat dir denn gar nicht gefallen dieses Jahr, Benjamin? Du hast ja nur doch, seitdem du bei Gamers Global mit dabei bist, doch sehr viele Spiele vor die Nase gesetzt bekommen, sag ich mal. Welches war denn dabei, wo du gesagt hast, oh Gottes Willen?
Also da gibt es natürlich genauso wie bei den Top-Spielen unglaublich viele, die mir da einfallen würden. Also ich könnte jetzt natürlich auch Driver San Francisco nennen.
Nein!
Was ich unglaublich schlecht fand.
Ja, doch.
Dann würde ich doch mal umschwenken zum Spiel, was auch objektiv gesehen nicht gerade wirklich gut war. Und das wäre zum Beispiel Call of Juarez de Cartel, was ich ja auch für Gamers Global getestet habe. das war schon ziemlich enttäuschend, weil grundsätzlich hätte man natürlich aus dem Cowboy-Szenario in der Gegenwart doch was machen können. Ja, aber das, was Techland draus gemacht hat, das war einfach nicht wirklich gut. Also das ist zum einen vom Spielerischen her, da fehlt überall die Abwechslung. Dann hast du eine saudämliche KI, die hier verteilt sie dir einen Kopfschuss, dass du direkt tot bist, so ungefähr. Und ansonsten stehen sie nur blöd in der Gegend rum und lassen sich abknallen, treten dafür aber in Massen auf. Und naja, aber vor allem, das ist das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, dass du diese übertriebene, vollkommen unmotivierte Gewalt hast, wo sie da irgendeine Prostituierte verhören und die dann anfangen zu würgen, damit sie ihnen Informationen gibt, wo irgendein Zeuge ist und solche Geschichten, oder einen wehrlosen Zeugen, der auf dem Boden liegt und dann wird dann noch fleißig von allen Seiten drauf rumgetreten. Weiß ich nicht, sowas muss einfach nicht sein. Das war teilweise hochnotpeinlich, was sich da geleistet haben. Naja, gut. Und dann natürlich noch diverse Bugs, aber naja. Also es ist kein Vergleich zum ersten Teil, der wirklich sehr gut war. Aber schon der zweite Teil hat zumindest nach meiner persönlichen Empfindung gezeigt, dass der Weg doch für Call of Juarez so ein bisschen bergab geht. Und das gipfelte dann in der Kartell. Naja, so ist das.
So, und nachdem er jetzt die ganze Zeit geduldig zugehört hat, darf Jörg jetzt und erklären, warum Gary Grisby's War in the East das beste Spiel des Jahres 2011 ist.
Dazu müsste ich es gespielt haben, mir hat aber der wirklich gute Test von Mick Schnelle eigentlich schon gereicht, um zu entscheiden, dass das nichts für mich ist. Denn ich weiß nicht, ich liebe Rundenstrategie, aber ab einer gewissen Komplexitätsstufe verlässt mich die Begeisterung. Also für mich ist so das Strategic Command gut, da zieht man noch einzelne Icons, es ist auch immer nur ein Icon pro Feld, das überfordert mich nicht. Aber von Lieblingsspielen her im Strategiebereich ganz klar Shogun 2. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wobei ich es nicht ganz so langfristig spannend fand, wie ich Empire spannend gefunden hätte, wäre Empire nicht so buggy gewesen in der KI und so weiter. Also Empire hatte halt so die ganze Welt im Prinzip als Schauplatz. Und jetzt hast du halt nur eine entsprechend detailliertere Insel. Aber hat mir trotzdem gut gefallen. Also,
glaub, was heißt denn bei dir langfristig? 20, 40, 60 Stunden?
Ja, schon mehr. Also über die Monate hinweg spiele ich dann doch ein paar Strategiespiele immer wieder und das addiert sich dann so auf. Aber ich glaube, war das Ernst vorhin, der meinte, Shogun 2 so das Beste der Serie?
Ja.
Ja, da würde ich ja so insgesamt zustimmen. Also ich wünsche mir ein Rome 2. Vielleicht ist ja mein Wunsch auch nicht so vergeblich, Hüstel, aber es ist schon echt ganz gut gemacht. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, Ernst, kennst du den DLC, den es im Sommer gab, den Rise of the Samurai?
Ja, den habe ich mir jetzt in diesem Sonderangebot Steam-Ding zugelegt.
Ah ja, weil den fand ich richtig gut. Also das ist mal echt guter Gegenwert fürs Geld. Und lustigerweise, wir haben schon die ersten Termine im Januar und ich glaube am 17. Januar schauen wir uns in München, da kommt Creative Assembly her, den Fall of the Samurai an, also das Gegenstück, das dann so Richtung ja. Samurai wahrscheinlich gehen wird. Also das hat mir sehr gut gefallen und mein Gott, es gab einige Spiele, Deus Ex Human Revolution hat mir sehr gut gefallen, Portal 2 hat mir sehr gut gefallen, vor allem aber im Koop. Ja, und ich schwanke so ein bisschen, Spiel des Jahres ist für mich wahrscheinlich doch schon auch Skyrim. Also, mehr Zeit verbracht habe ich mit Shogun. Das liegt aber einfach daran, dass ich mit Skyrim einfach seit dem Test mich kaum noch beschäftigen konnte. Ja, so Doppelspitze, Shogun 2 und Skyrim, weil mir an letzterem einfach dieses Eskapistische gefällt, dieses Abtauchen und eine Welt zu haben, die jetzt nicht perfekt ist, aber doch schon sehr detailliert und liebevoll gemacht und wo es doch so eigene Regeln gibt. Und das gefällt mir an dem Spiel einfach sehr gut. Und bei Deus Ex Human Revolution muss ich sagen, dass das fand ich die ersten 10, 20 Stunden richtig faszinierend, aber so nach hinten raus hat es für mich ein bisschen an Faszination eingebüßt. Also um Gottes Willen keine Enttäuschung, aber doch nicht Spiel des Jahres.
Also Skyrim. Hm. groß.
Ja, oder Shogun. Skygun 2. Und wenn man jetzt natürlich noch die Schlacht in Skyrim zwischen den Sturmmänteln und den Imperialen irgendwie so mit Shogun und so aus... Naja, egal. Ja, und Enttäuschung, keine Ahnung. Also da bin ich zu sehr geprägt von meinen schrecklichen Stunden mit Sword of the Stars 2, Lords of Winter, das nach mittlerweile 17 Patches, der 18. wird gerade wahrscheinlich aufgespielt, halt immer noch schlimmer ist als jede Alpha-Version, die wir sonst hier zugeschickt bekommen, wenn wir denn eine Alpha zugeschickt bekommen, als dass ich da gerade auf ein zweites Spiel käme. Aber da ich die Flops des Jahres redaktionell betreue, werden mir schon auch noch ein paar andere einfallen. Also, ja.
Stronghold 3, Dungeon Siege 3.
Dungeon Siege 3 weiß ich nicht, das ist bestimmt jetzt kein Flop von der Güte eines Swords of the Stars 2.
Nein.
Aber ich bin mal auf eure Vorschläge für besagten Artikel gespannt.
Und zu guter Letzt, Philipp, was möchtest du denn als dein Spiel des Jahres 2011 genannt haben? Oder versuche zumindest, dich auf eines festzulegen, auch wenn es schwer fällt.
Ich ahne schon, dass die Hälfte der Redaktion jetzt vermutet, dass ich To the Moon sagen werde. Und irgendwie stimmt das auch. Also das ist mein Herzenstitel des Jahres, den ich echt jedem unbedingt ans Herz legen möchte. Aber als Spiel des Jahres das zu nennen, wäre dann wahrscheinlich Portal 2 gegenüber doch etwas unfair. Und deswegen sage ich, Portal 2 ist mein Spiel des Jahres, weil da doch noch mehr Spiel drin ist. Und weil es mich Anfang des Jahres, man vergisst ja die Anfangstitel immer so schnell, doch wahnsinnig gut unterhalten hat. Es war, glaube ich, echt nicht leicht, Portal zu toppen, aber meiner Meinung nach ist es gelungen. Ich finde den Humor spitze, ich fand die Rätsel super, ein Abwechslungsreichtum. Der Voicecast, gerade im englischen Original, war einfach unschlagbar. Also Stephen Merchant da als Wheatley zu besetzen, der ja im Laufe des Spiels doch Facettenreichtum beweist, sage ich jetzt mal. Das war ein Geniestreich. Und auch der Koop-Modus hat mir richtig gut gefallen. Den habe ich mit Fabian durchgespielt und ohne Fabian hätte ich, glaube ich, auch mehrmals wie der Ochs vorm Berg gestanden, weil das dann im späteren Spielverlauf doch ziemlich schwierig wurde, gerade jetzt im Gratis-DLC, der nochmal rauskam. Aber das ist schon ein starkes Stück, Portal 2. Das ist, glaube ich, so das Spiel, mit dem ich in diesem Jahr am längsten und am meisten Spaß hatte. Und direkt dahinter kommt To the Moon.
Ja, mir hat das auch sehr gut gefallen. Aber um vielleicht nochmal zur Sprachausgabe zu kommen, also das muss man Valve ja wirklich hoch anrechnen. Die haben da schon auch für die deutsche Version gut Geld reingesteckt und da eine ordentliche Lokalisation und Synchronisation abgeliefert. Bei Wheatley zum Beispiel wird in der deutschen Version ja von Tobias Meister gesprochen. Den fand ich persönlich sogar noch ein bisschen passender. Das ist ja die Stimme von Jack Black oder die deutsche Stimme von Jack Black. Und das fand ich schon sehr amüsant und sehr passend.
Okay. Also ich habe auch mal im Vergleich gespielt. Mir hat jetzt die Deutsche auch nicht schlecht gefallen, aber ich fand dann Stephen Merchant, der ja wirklich teilweise überhaupt keine Luft holt zwischen den Sätzen, für die späteren Anfälle von Wheatley doch noch am besten gewählt. Und teilweise bin ich auch echt 4 Minuten an einer Stelle stehen geblieben, weil ich einfach nur wissen wollte, sagt der jetzt noch irgendwas? Kommt da noch irgendwas von dem? Und oft kam was.
Ja, ich wollte es auch nur lobend erwähnen, dass die da wirklich eine ordentliche Sprachausgabe abgeliefert haben. Also wenn ich da zum Beispiel an Half-Life 2 denke, da
ja,
war die deutsche Version ja irgendwie nicht so richtig gut.
Das ist wohl wahr.
Also ich habe ja vorhin gesagt, also das hat mir sehr großen Spaß gemacht, gerade im Koop-Modus. Den Singleplayer fand ich teilweise schlecht designt, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Also es gab wirklich 1-2 Stellen, da bin ich echt gehangen und man muss da nicht hängen, aber man kann hängen. Ich habe mir das danach nochmal angeschaut. Und wenn man dann echt versucht, immer weiter irgendeinen Sprung zu optimieren, der gar nicht klappen kann, weil man nicht kapiert hat, was man wirklich tun muss, dann kann man natürlich sagen, das ist die Schuld des Schwaben. wenn du noch einmal lachst, Fabian, ja? Weißt du, was ich dann machen werde? Dann mache ich was ganz Schlimmes. Aber man kann auch sagen, das ist nicht so toll designt. Und im Koop finde ich das einfach so genial. Da musst du noch dreimal mehr um die Ecke denken. Ja, also auf jeden Fall. Du hast auch gespielt, Fabian, oder?
Ja, mit Philipp zusammen. Mir war es nur ein bisschen zu leicht. Also das genaue Gegenteil.
Du bist Programmierer, ich bin Schreiberling.
Naja, wobei der DLC, der hat das schon besonders in sich, fand ich. Also da haben sie den Schwierigkeitsgrad ordentlich nach oben gepusht.
Ja, das war nochmal ein schöner Bonus, den sie nachgereicht haben, ja.
Was ich auch sehr lobenswert finde, ist, dass Cross-Platform-Gaming möglich ist. Also ich habe es an der PS3 gespielt, Fabian am PC. Und ja, das könnten sich mal mehr Spiele zum Vorbild nehmen.
Naja gut, aber welche Spiele? Also bei Action-Spielen führt es ja nur dazu, dass die armen Consoleros völlig gefrustet werden.
Ja, das ist richtig.
Ja, weil mit der Maus einfach so viel besser trifft.
Aber bei Rennspielen beispielsweise wäre das eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube, das ist auch der Trend, ehrlich gesagt, weil ein schmutziges Geheimnis ist ja gerade auch bei Action-Spielen, wenn man an so vielleicht von Gamers Global nicht unbedingt zu niedrig bewerteten Spiele in diesem Jahr denkt, wie Homefront. Oder auch, wo wir, finde ich, ganz gut lagen, Warhammer 40k. Oder wo wir, ja, Red Faction. Es gibt so viele Action-Spiele und jedes will aufs Neue irgendwie sich in die Herzen der Leute spielen, aber die Leute gibt es einfach nicht. Das ist ja auch das, was Brink zum Verhängnis geworden ist. Das ist ein absolut tolles, da stehen ich und Christoph immer noch zu, Multiplayer-Spiel, aber muss es halt kapieren und dann haben es halt zu wenige kapiert und dann macht es natürlich keinen Spaß, wenn die Server langsam verweisen und mit Cross-Plattform-Gaming hast du zumindest die Chance, von drei Plattformen dann doch wieder vielleicht die magische Schwelle zu überschreiten, wo so ein Ding einfach gespielt wird und auch nach 2 Monaten noch gespielt wird. Also darum, glaube ich, wird das immer mehr kommen, wahrscheinlich auch bei Action-Spielen.
Naja, sagen wir mal 2. Also ich glaube, bevor Cross-Plattform-Multiplayer zwischen PS3 und Xbox funktioniert, friert eher die Hölle zu.
Ich glaube auch bei Actionspielen, dass den Versuch gab es schon mal. Ich glaube zumindest auf Xbox. Das Spiel hieß Shadowrun und es ist grandios gescheitert, weil einfach die Leute mit Gamepad gegen Maus und Tastatur keine Chance haben.
Das lag aber auch daran, dass das Spiel nicht viel getaugt
hat. Ja, aber nein, es gibt auch, ich weiß nicht mehr, welcher Entwickler es war, aber es gab Entwickler, die das mal ausprobiert haben und gesagt haben, wir haben da Leute, die besten Konsolenspieler mit ihren Gamepads hingesetzt und die hatten keine Chance gegen mittelmäßigen Spieler mit einer Maus. Das ist einfach, die Präzision ist einfach viel zu schnell und zu stark. Und
ja, aber das könnte man ja vielleicht ausbalancieren, Alex. Also ist ja nicht jetzt unsere Aufgabe, das für die Hersteller zu erfinden, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, also um Gottes Willen nicht die Maussteuerung künstlich unpräzise machen, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber man könnte ja zum Beispiel den also das, die müssen das halt dann in 1000 Testspielen eben erproben. StarCraft ist ja auch irgendwann dann ausbalanciert, obwohl es ein komplexes E-Sport-Dingens ist. Und man müsste vielleicht den Konsolenspielern einfach ein bisschen mehr Hitpoints geben, sie etwas schneller machen oder so. Da mag es schon Möglichkeiten geben. Und dann macht man halt pure Server für die Ranglisten, wo man dann halt doch wieder PC gegen PC hat, dass alle ihre Cheat-Tools benutzen können. Aber ich denke, das könnte ein lösbares Problem sein. Ich meine, beim Golf gibt's Handicaps. Warum soll es nicht auch bei plattformübergreifenden Spielen Handicaps geben? Und die Xbox-Spieler kriegen dann bei, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, bei, nein, ich sage es nicht, nein, 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 piep, nächster Redebeitrag bitte.
Du wolltest, Philipp wollte gerade sagen, welches Spiel er ganz doof fand dieses Jahr, neben Duke Nukem Forever.
Ja, jetzt leg mir hier nicht Worte in den Mund. Ich fand ganz, ganz doof und an das Spiel erinnert sich zu Recht niemand mehr und jeder wird jetzt sagen, hä? Ghostbusters Sanctum of Slime.
Oh, doch, je, du hast ja, da ein hervorragendes ja. Video zu gemacht. Das war richtig lustig.
Ja, aber es war nicht lustig, die Materialien dafür zu erspielen. Wobei, teilweise schon. Eine völlig erratische KI. Ein Ghostbusters-Spiel, in dem nicht die originalen Ghostbusters drin sind, sondern irgendwelche Nachwuchstypen, die so viel Charisma haben wie ein Meter Feldweg. Und Level-Recycling bis zum geht nicht mehr. Es gibt 12 Level in diesem Spiel und eigentlich gibt es nur 6. weil man nach dem sechsten einfach alle Levels nochmal besucht und sich nur ein paar Räume ändern. Und einer der Level ist dann sogar ein einziger Zusammenschnitt an schon längst gespielten Bosskämpfen. Ja, nee, also Ghostbusters Sanctum of Slime, einfach Finger davon weglassen, Test auf GG lesen, Video auf GG gucken und vielleicht ein bisschen lachen dabei.
Nachdem wir jetzt ziemlich ausführlich darüber gesprochen haben, was uns an 2011 gefallen hat und was uns nicht so gefallen hat, wollen wir jetzt doch mal vielleicht möglichst kurz noch einen Ausblick wagen auf 2012, was uns da bevorsteht und worauf wir uns alle besonders freuen. Ich gehe jetzt einfach mal meiner Skype-Liste nach. Benjamin.
Ja, also nur eins nennen kann ich eigentlich gar nicht, aber das eine nenne ich jetzt nur namentlich, weil Fabian es sicherlich noch nennen wird, Risen, und ansonsten Bioshock Infinite. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das ein richtiger Knaller wird oder vielleicht auch noch der große Reinfall.
Bernd, auf was wartest du besonders gespannt?
Also aktuell am meisten wohl auf Darksiders 2, weil mir da der erste Teil schon richtig gut gefallen hat. Und so ein bisschen vorsichtig optimistisch auf Ridge Racer Unbounded, einfach in der Hoffnung, dass da so, ja, zumindest der Spirit von Flatout mit reingekommen ist, nachdem ja jetzt dieser andere Entwickler die Serie mit dem Dampfhammer getötet zu haben scheint. Das sind so meine zwei im Moment, wobei Bioshock Infinite natürlich auch zu nennen ist.
Dann frage ich direkt mal, gebe ich direkt mal nach München ab. Fabian, Jörg, Jonas.
Ja, wie Benjamin schon gesagt hat, Risen 2 natürlich. Ist mir aber gar nicht als erstes eingefallen, sondern Mass Effect 3.
Oh ja.
Da war doch was, ja.
Ja, lockt mich schon, dass die Story mal zu Ende geht und vielleicht auch ein bisschen dann im Multiplayer mit Philipp wieder zu spielen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, Fabian hat es mir gerade geklaut. Also ich bin auch auf Mass Effect 3 gespannt. Ich möchte einfach sehen, wie es in welche Richtung es jetzt geht. Ob es weiter wieder ein bisschen wieder mehr Action ist oder doch mehr Rollenspiel oder wieder ein bisschen beides. Also darauf bin ich gespannt und ich muss mich auch Benjamin anschließen. Bioshock Infinite freue ich mich auch schon drauf. Jörg ist gerade nicht da.
Genau.
Und dann warten wir, bis Jörg wieder da ist. Ernst?
Also ja, die meisten wurden ja schon genannt. Ne? Also wenn ich ja schon, ich hätte auch an Risen gedacht und an Mass Effect 3. Würde aber vielleicht noch Borderlands 2 sagen, was mich doch noch interessieren würde. Oder wo ich irgendwie gespannt bin. Und vielleicht Jack the Lions, um das doch nochmal anzugucken, was daraus geworden ist.
Und Syndicate nicht?
Ja, also wenn man jetzt mit ganz anderen Erwartungen herangeht, ist es sicher auch spannend, was da wohl kommt. Weil auch wenn es ein Shooter ist, haben sie sich sicher irgendwie nette Features überlegt.
Ich bin mal sehr gespannt, ob die Starbreeze Studios da wieder so ähnlich wie Riddick was ganz Gutes draus zaubern. Also
ich finde, die Trailer sehen zumindest schon ziemlich gut aus. Und man kann einiges ziemlich verrücktes Zeug in dem Spiel anstellen, glaube ich. Und sieht auch noch relativ flott aus in Bewegung. Also ich bin da schon auch gespannt drauf. Ich habe aber auch jetzt keine großen Nostalgiegefühle gegenüber dem ersten Syndicate. Von daher, wenn das ein guter Shooter wird, bin ich happy.
Freut sich keiner? Wartet keiner auf Diablo?
Also mir geht's bei Diablo immer so mittlerweile so, dass ich jetzt einfach nur noch denke, ich ignoriere es, bis es rauskommt und dann schaue ich es mir an und dann sehen wir weiter. Weil, also ehrlich gesagt, geht's mir im Moment auf den Keks. Da ist ein neuer Screenshot von Diablo. Ja, super, es ist der 150. Ich finde, die gingen zu früh raus mit ihrem Material. Ich bin da ein bisschen übersättigt.
Naja, wobei uns immer wieder Anfragen erreichen, auch von den berühmten Freunden, Bekannten und Verwandten, dass sie gerne einen Beta-Zugang hätten. Also da würde ich mal nicht die Faszination des Themas für die ganz normalen Spieler unterschätzen. Und ich muss auch sagen, Bernd, ich könnte jedes Wort, das du gerade gesagt hast, für mich persönlich nachbeten. Aber als ich es dann da vor ein paar Monaten dann halt gespielt habe, ein paar Stunden, war halt wirklich wieder diese alte Sucht da. Das ist so ein bisschen seltsam. Also ich denke, man sollte Diablo 3 nicht unterschätzen.
Das, ja, wie gesagt, das sage ich ja im Endeffekt zwischen den Zeilen. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis es da ist und lass mich dann einfach vom Spiel selbst überzeugen, als von 1000 Vorbericht Schnipseln oder ja, kleinen Screenshots und jetzt ist wieder ein Charakter da. Ich will jetzt einfach das Spiel mal haben. Aber es ist jetzt nicht so auf meiner Liste ganz oben.
Jörg, worauf freust du dich denn 2012 besonders?
Auf mehr Zeit zum Strategiespiele spielen als in diesem Jahr. Ich habe mir da für Weihnachten einiges vorgenommen. Von Spielen her, ja, Bioshock Infinite habt ihr schon genannt. Das kann nur großartig werden. Da braucht es auch keinen Gamers Global Test mehr, glaube ich. Wobei Bioshock 2 war nicht großartig. Das war nur gut.
Doch.
Aber Bioshock Infinite ist ja auch wieder von Irrational Games. Also
ja, eben, gell. Also darum liegen da auch meine Hoffnungen drauf. Aber auch ein Spiel, das irgendwie so ähnlich so ein bisschen ist. Also auch eine komisch skurrile Stadt mit eigenen Regeln. Dishonored, das ja bei Bethesda erscheinen wird. Von den Jungs, zu denen Christoph ersten längeren Artikel geschrieben hat, vor ein paar Monaten. Hier, wie heißen sie denn?
Ah, die Arcane Studios.
Ja, danke. Die Franzosen. Und das hat mir doch in der Präsentation auf der Gamescom sehr gut gefallen. Also das könnte genau meine Ader so für etwas skurrile Umgebungen treffen und trotzdem halt mit einer Spielwelt, die Regeln hat. Also da freue ich mich drauf. Ja, reicht das nicht schon? Und natürlich auf das nächste Creative Assembly Spiel, sollte es nächstes Jahr kommen, was man nicht weiß.
Rom 2.
Ich freue mich auf The Hobbit Teil 1, auch wenn es kein Spiel ist, ist egal. Es ist unser Podcast, wir machen ja die Regeln. Es könnte vor allem der zweite Film nach Avatar sein, wo ich freiwillig in 3D gehe, beziehungsweise der zweite Film nach Avatar, wo ich überhaupt reingehe, wenn es 3D ist, weil ich weiß nicht,
euch geht. Aber an dieser Stelle nur Tim und Struppi
alles
empfehlen.
Ab, was irgendwie mit 3D ist. Das sind immer solche Krawacho-Teenager-Filme.
Tim und Struppi ist aber wirklich gut, da kann ich Alex nur beipflichten.
Was ist gut?
Tim und Struppi, der Film.
Oder war ich nicht drin? Also insoweit
der war richtig
nicht
gut
gegen und meine Regel verstoßen. Also wenn ihr sagt, der ist gut, dann gehe ich mal rein in vielen
Die finale Jahren. Verfolgungsjagd war ziemlich super.
Okay, nee, glaube ich euch. Und das reicht doch eigentlich schon, oder?
Ja, das doch reicht. Ich kann mich da den meisten eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auch am meisten auf Bioshock Infinite, weil ich halt immer noch von dieser Vorführung damals in Köln ziemlich begeistert bin und das bis heute angehalten hat. Und ich freue mich halt endlich, dass es soweit ist, dass diese 2 Jahre Wartezeit endlich bald rum sind und habe so vielleicht noch die kleine Hoffnung, dass sich einer der Trends des Jahres 2011, nämlich dass man Spiele von vor Anno Dunzumal in HD nochmal auf den Markt wirft, dass sich das 2012 wiederholt und irgendjemand sich erbarmt, sämtliche Bullfrog-Spiele nochmal in HD rauszubringen. Aber ansonsten, ja.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Da muss ich mir jetzt was anderes ausdenken.
To the Moon 2.
Ja, ich freue mich schon auf die Fortsetzung von To the Moon. Auf Bioshock Infinite natürlich auch. Aber ich freue mich wirklich auch sehr auf Metro Last Light. Metro 2033 hat mir damals sehr gut gefallen. Und was ich auf der Gamescom von Metro Last Light gesehen habe, das sah einfach fantastisch aus. Von der Atmosphäre her, vom Sound her. Das könnte ein ganz, ganz toller Shooter werden. Und da bin ich sehr gespannt. Und dann freue ich mich außerdem auch noch auf Kingdoms of Amalur Reckoning, was ein sehr schönes RPG werden könnte. Und vielleicht so ein bisschen der Nachfolger von der Skyrim-Zeitsuchtmaschine. Denn das kommt irgendwann Anfang nächsten Jahres raus und dann hat man von Skyrim vielleicht erstmal wieder genug und schnuppert für ein paar Tage in diese neue Fantasy-Welt rein. Und ich hätte gerne Stalker 2 gesagt, aber das kann man sich ja jetzt wohl leider abschminken. Das wird ja wahrscheinlich nie mehr erscheinen.
Ja, sieht schlecht aus.
Und mir fällt noch was ein, wenn ich noch was nachschieben darf, was auch eher Anfang des Jahres kommt, Final Fantasy 13 2 könnte richtig gut werden. Ja. Weil sie halt so verstanden haben,
Kann mir mal jemand erklären, was das eigentlich bedeutet, dieses 13-2? Ist das ein vollwertiges Spiel? Ist das ein Add-on? Ich habe das bei Final Fantasy nie verstanden, was das bedeutet, wenn da nochmal ein Spiel rauskommt mit dem gleichen Titel, aber dann eine 2 dahinter. Ist das einfach aus dem gleichen
Universum? Ja, das erkläre ich dir gerne. Hast du eine halbe Stunde Zeit? nee, ist einfach so. Normalerweise springen die Final Fantasies von Spiel zu Spiel komplett zu anderen Helden. Also ist ganz selten, dass du mal denselben wieder triffst. Und 13-2 ist quasi die Fortführung der Story mit den Charakteren, die übergeblieben sind, plus ein paar neue. Und vor allem macht's halt, ich hab's mehrere Stunden angespielt vor mittlerweile 2 Monaten, macht's halt doch viele Fehler nicht, die der 13-1 gemacht hat. Also nicht mehr so schlauchlevelig, nicht mehr, ja, also man kann es im Test nachlesen von damals, was nicht so doll war. Und das meiste davon haben sie jetzt in Angriff genommen. Und darum freue ich mich da durchaus drauf.
Worauf ich mich auch noch besonders freue, um das auch noch zu sagen, ich freue mich sehr auf die PS Vita und auch auf ein paar Spiele, die dafür kommen. Ja, ich bin dann ehrlich gesagt schon ein bisschen neidisch drauf, dass die Japaner schon loslegen können und die sich das Teil geschickterweise aus Japan importiert haben. Naja, ich muss noch bis Februar warten, aber das wird, glaube ich, schon sehr, sehr interessant werden.
Ja, es sieht schon klasse aus, was da auf dem kleinen Bildschirm so geboten wird.
Ja, damit wären wir so langsam am Ende und ja, wir bedanken uns, dass ihr heuer doch etwas länger als sonst am Apparat geblieben seid. Ja, und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr uns die Treue haltet. Und haltet sie uns ruhig auch zwischen den Jahren, weil wir haben so ein paar Sachen vorbereitet. Großes Gewinnspiel, ein paar nette Artikel, täglich 3 Tagebücher von Martin, der das jetzt gerade leider nicht hören kann. Ja, vielen Dank auch an den Ernst für die Teilnahme.
Ja, gerne. Wer im nächsten Jahr dabei
sein möchte, soll es sich einfach mal melden. Also Bernd wartet immer gerne auf Kommentare, die so etwas wie Podcast-Teilnahmebereitschaft signalisieren. Und dann würde ich sagen, von uns allen einen guten Rutsch, vorher frohe Feiertage und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Bis denn.
Bis denn.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de. Wer piept?
Fährt da irgendein LKW rückwärts oder was?
Nee, das war der Feuermelder.
Das war mein Herzschrittmacher.